Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und derjenige, der sie erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche gehen wird. Und wir sind bei Folge 221 angelangt, Richard.
Ja.
221 Wochen Zeitsprung und... zu Beginn vielleicht die Frage, gibt es was Neues vom Hasengate?
Ja, das ist jetzt immer das Wichtigste natürlich und du weißt natürlich, dass es was Neues gibt vom Hasengate, denn ich habe dir davon erzählt.
Richtig.
Wir haben ein Mail bekommen von einem Biologen, Andreas. Und Andreas hat dieses ganze Thema nochmal aufgerollt und hat mir sehr überzeugend erklärt, dass es höchstwahrscheinlich die Kaninchen waren, die gezüchtet worden sind in Schottland, weil er schreibt unter anderem, schon in der Antike sind Wildkaninchen domestiziert worden und so die Stammform des Hauskaninchens, das bereits von den Römern nach Gallien bzw. an den Limes gebracht wurde. Wirklich verbreitet wurde es aber im 15. und 16. Jahrhundert als Wildkaninchen außerhalb des eigentlichen Verbreitungsgebietes gezielt zur Jagd angesiedelt, so auch im Gebiet des heutigen Großbritannien und wohl auch im damaligen Königreich Schottland. Also ich bin jetzt mittlerweile überzeugt davon, dass es sich um Kaninchen gehandelt hat. Alles, was ich in der ursprünglichen Folge gesagt habe zu Hasen, stimmt nicht. Ihr könnt jetzt natürlich zurückgehen in diese Folge und einfach drüber sprechen, aber das würde ja die ganze Kontinuität in dem Diskurs zerstören. Deswegen, ja, also wer diese Folge über Tom Morris, den Golfsport-Pionier, hört und Hasen hört, sei hier mit... gewarnt, sich das nicht so einzuprägen, denn es sind keine Hasen, sondern es sind Kaninchen.
Das gilt jetzt natürlich nur für Leute, die rückwärts hören, also die jetzt hören und dann...
Ja. Wer es schon gehört hat, ist up to date und ist jetzt auch belehrt, so wie ich.
Für alle, die jetzt zum ersten Mal vom Hasengate hören, das ging um die Folge 213, wo es um Tom Morris, den Golfpionier geht und genau, die Kaninchen haben...
Da habe ich nur eine kurze Anekdote am Anfang erzählt, um einzuleiten in die Geschichte und ja, es verfolgt mich.
Sehr gut. Aber wir haben eigentlich ein anderes Ritual zu Beginn einer jeden Folge, Richard. Nämlich, wir sprechen kurz über die letzte Woche. Weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
Ja, sicher. Es ging um die gar nicht so kurze Geschichte der Rohrpost. Nicht kurz und faszinierend.
Sehr schön.
Und für mich auch so, also ich hätte man nie gedacht, was da alles dranhängt auch. An dieser ganzen Entwicklung. Ja. Das war sehr spannend.
Eine faszinierende Technik, die leider wieder aus den Großstädten verschwunden ist.
Ja, irgendjemand hat aber in den Kommentaren oder so erwähnt, dass der Hyperloop, der ja geplant ist, also Hyperloop-Variationen, ich glaube Hyperloop heißt es von Elon Musk, aber dass diese Art des Transports, dass das auf einem ähnlichen Prinzip beruht.
Stimmt, ja, genau. Das ist auch eine mehr oder weniger pneumatische Bahn.
Also kommt wieder, ist im Kommen.
Sehr gut.
Tschö. Dank uns.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Info in eigener Sache.
Richard.
Daniel.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich weiß, was du diesen Sommer tun wirst.
Ja, wer, wenn nicht du?
Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, dass wir auch dieses Jahr wieder Teil von etwas ganz Besonderem sein dürfen. Am 10. August sind wir nämlich wieder beim Here and Now Festival in Köln dabei, und zwar in der Halle Tor 2. Und du erinnerst dich, Richard, an letztes Jahr?
Ja, natürlich.
Wie war's?
Es war außergewöhnlich, weil es ja unser erster Bühnenauftritt war, der so groß war. Ja, so ein großer Bühnenauftritt, 1100 Leute. Und es war fantastisch, auch zum ersten Mal so viele Leute sehen, die uns hören und uns dann auch so gerne auf der Bühne zugehört haben. Also danach dann ja auch noch, das, wie soll ich sagen, Meet and Greet, ja, war fantastisch. Absolut. Also alles in allem eine wahnsinnig schöne Erfahrung und ich freue mich schon sehr.
Genau, deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder dabei und es ist ja ein Podcast-Festival. Das heißt, es sind nicht nur wir da, sondern viele fantastische Podcasts, wie zum Beispiel True Love, Hazel Thomas Hörerlebnis oder Eyes in the Dark. Wir hoffen, ganz viele von euch dort zu treffen. Dabei sein lohnt sich und ich denke mal, wir haben nach der Show auch sicher noch Zeit, um ein bisschen zu quatschen oder mit Angostura anzustoßen oder mit irgendwas anderem.
Mit Angostura, purem Angostura. Ja, you do you.
Ja? Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und alle weiteren Infos gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Hervorragend. Ende der Werbeeinschaltung in eigener Sache.
Ja, Richard, letzte Woche Rohrpost, diese Woche geht's um was?
Diese Woche geht's nicht um die Rohrpost. Wir springen auch nicht ins 19. Jahrhundert, wie so oft. Wir springen ins 16. Jahrhundert. Und wir werden uns zuerst einmal über einen Mann unterhalten, der aus Deutschland kommt. Mhm. Beziehungsweise zu jener Zeit nicht Deutschland, da muss man schon ein bisschen spezifischer sein. Ja. Er kam zu jener Zeit aus Hessen. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt seinen Namen sage, vielleicht kennst du dann die Geschichte, was nicht schlimm ist, weil du kennst wahrscheinlich nicht alle Aspekte der Geschichte und ich werde auf einen ganz spezifischen Aspekt dieser Geschichte eingehen. Deswegen, ja. Der Name dieses Mannes, unseres Protagonisten der heutigen Geschichte, ist Hans Staden.
Hans Staden, der sagt mir nichts. Also S-T-A-D-E-N.
Genau, wie man spricht.
Okay, nee, den Namen habe ich noch nie gehört.
Hans Staden ist unser Protagonist. Und wir werden uns heute mit seinem Leben und vor allem auch mit seinem Vermächtnis auseinandersetzen, das uns einen guten Einblick geben wird in die Zeit, vor allem aber auch, was sagen wird über eine bestimmte Gruppe an Personen und wie diese Personen in, und jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, Europa gesehen worden sind. Mhm. Über die Jugend von Hans Staden gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen, deswegen springen wir auch gleich ungefähr zu seinem 22. Lebensjahr. Und Hans Staden ist etwas, eine Art Person, die uns hin und wieder, glaube ich, schon untergekommen ist. Wir haben aber noch nie wirklich spezifisch darüber gesprochen, was das für Personen sind. Und zwar, Hans Staden ist ein Landsknecht. Mhm. Und zu meiner großen Freude ist es gleich am Anfang dieser Episode ein Grund, dass wir einen kleinen Exkurs machen.
Ja.
Und zwar über Landsknechte. Im Grund, ein Landsknecht ist ein Söldner.
Okay.
Das wäre im Grunde die kurze Antwort, aber wie du weißt, kurz halten ist nicht so meine Art und deswegen reden wir noch ein bisschen weiter über Landsknechte, damit wir uns einfach ein Bild machen können von dieser spezifischen Gruppe, die ja relativ, also eine gewisse Zeit lang relativ wichtig war. Mhm. Der Name Landsknecht kommt naheliegenderweise davon, dass sie Knechte des Landes waren, also dass sie für jemanden am Land gearbeitet haben. Das wandelt sich aber relativ schnell, diese Etymologie, und es wird im Grunde eine neue Etymologie erfunden dafür. Und zwar, dieses Landsknecht schreibt sich eigentlich wie das Land mit einem S dazwischen und Knecht, und dann wird es aber umgewandelt in Landsknecht, also mit Z. Was damit zusammenhängt, dass die primäre Waffe eines Landsknechts,
die
sogenannte, genau, die Pike. Mhm. Jedenfalls eine Pike ist lang, schwer und im Gegensatz zum Speer wird sie auch nicht geworfen. Und falls du dich jetzt fragst, hat dieses Wort eigentlich was mit der Phrase, etwas von der Pike aufzulernen zu tun?
Vermutlich.
Ja, dann kann ich sagen, es stimmt. Es ist tatsächlich so, weil es damit zusammenhängt, dass wenn jemand Landsknecht geworden ist und er ist dorthin gekommen, und meistens waren es Leute, die im Gegensatz zu Rittern nicht reich waren oder zumindest auch nicht Möglichkeiten gehabt haben, sich mit Waffen und mit Pferden und so weiter einzudecken, dann sind die da hingekommen und die grundlegende Waffe, die sie gekriegt haben, war eben die Pike. Das heißt, sie haben, wenn man so will, das Kriegshandwerk von Grund auf lernen müssen, also von der Pike auf.
Aber diese Landsknechte, die tauchen erst so im 15., 16. Jahrhundert auf oder gibt es die auch schon vorher?
So ist es. Also das erste Mal erwähnt werden sie, beziehungsweise die erste Erwähnung, die wir kennen, ist im Jahr 1470. Und die erste richtige Armee, die aus Landsknechten besteht, ist dann im Jahr 1487 und zwar aufgestellt von Maximilian I. Und dieses Heer aus Landsknechten besteht aus ungefähr 12.000 Fußsoldaten und ungefähr 1.200 berittenen Soldaten. Wichtig ist hier, dass eben die Landsknechte in erster Linie Fußsoldaten waren. Das Modell der Landsknechte orientiert sich an den Heeren der Eidgenossen. Ja, also auch die Art und Weise, wie diese Heere zusammengekommen sind. Also wenn jemand zum Beispiel ein Heer aus Landsknechten benötigt hat, dann hat er einen sogenannten Kriegsherrn damit beauftragt und der hat dann dieses Heer zusammengestellt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist ein bisschen ein Detail am Rande, dass der Herr Staden ein Landsknecht war. Aber nur kurz noch, eingeteilt war so ein Heer aus Landsknechten in 10 Fähnlein. Und diese Fähnlein haben aus sogenannten Rotten bestanden, in denen immer 10 Landsknechte waren. Und wie vorher schon erwähnt, ausgestattet waren sie der größte Teil von ihnen mit einer Pike. Es hat aber auch die sogenannten Doppelsöldner gegeben, die haben dann auch Schwerter gehabt. Da hat es einmal den Katzbalger gegeben. Das ist ein kurzes Schwert, das in erster Linie zum Stechen gedacht war. Und dann hat es den Zweihänder gegeben. Und Zweihänder kennst du natürlich aus Film, Fernsehen und deinem Geschichtestudium.
Ja.
Riesiges Schwert, bis zu 1,60 Meter lang, das mit beiden Händen geschwungen werden hat müssen. Und ja, im Gegensatz zum Katzbalger nicht zum Stechen, sondern eher zum Schlagen gedacht. Und später, beziehungsweise nicht später, sondern sie haben dann recht bald, haben sie auch die sogenannte Arkebuse gehabt. Also eine Art Gewehr. Mhm. Diese Fähnlein übrigens, die waren dann eingeteilt nach Waffengruppen. Also der Kern dieses Heers waren die mit den Piken. Und dann hat es die Doppelsöldner gegeben, die Zweihänder gehabt haben. Die eine Hälfte und die andere Hälfte waren mit Arkebusen bewaffnet. Das war meine kleine Einführung in das Landsknechtstum.
Ich habe noch eine kurze Frage.
Ja, bitte.
Die Landsknechte sind nicht eingezogen worden, sondern die sind freiwillig.
Genau.
Okay.
Die sind freiwillig gekommen und eben deswegen Söldner. Die haben gesagt, hey, ich möchte kämpfen und dann sind sie Teil dieses Heers worden. Und haben für wen auch immer gekämpft, also wer auch immer sie bezahlt hat, für den haben sie gekämpft. Mhm. Und das ist eine sehr gute Überleitung, die ich mir hier selber gebaut habe. Zwar deshalb, weil wir jetzt zurückkehren zu Hans Staden. Und Hans Staden, eigentlich aus Hessen, beschließt im Jahr 1549, dass er sich einer spanischen Expedition anschließt. Hat sich vorher schon einmal einer Expedition angeschlossen, ist wieder zurückgekehrt, aber jetzt im Jahr 1549 beschließt er das wieder. Und diese Expedition, die geht nach Brasilien, also die neue Welt. Mhm. Auf dem Weg nach Brasilien passiert etwas, dass Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören, wahrscheinlich schon erwarten. Und zwar geht das Schiff unter. Also das Schiff, in dem Hans Staden ist, geht unter. Und er schafft es aber nach unterschiedlichen Anstrengungen, dann schließlich doch noch in Brasilien zu landen. Und zwar im Jahr 1552. Von seiner spanischen Crew ist nichts mehr übrig. Weil er aber ein Spezialist ist, also er ist gut im Umgang mit Kanonen, wird er angeheuert und zwar von den Portugiesen, die auch in Brasilien sind. Und er beginnt dann also für die Portugiesen zu arbeiten. Das heißt, er geht dann dazu auf Beutezüge eigentlich in Brasilien. Und einige Wochen nachdem er angeheuert wird, wird er im Zuge so einer kleinen Jagdexpedition von Mitgliedern eines dort ansässigen Stammes gefangen genommen. Und zwar ist es der Stamm der Tupinambás.
Tupinambá. Mhm.
Genau. Also diese Tupinambás sind zu jenem Zeitpunkt in Europa bekannt gewesen. Allerdings, wie so oft, waren die Vorstellungen, die wir von ihnen gehabt haben, also von so einem fremden Volk, weit von den Dingen, die man eigentlich selber kennt und die man selber auch mit den eigenen Augen gesehen hat, waren diese Vorstellungen völlig überzogen, ja, völlig überzeichnet. Also in Europa waren sie bekannt als hundeköpfige Menschenfresser. Mhm. Denen man nachgesagt hat, dass sie kleine Kinder wie Schweine mästen, damit sie dann fressen können. Und Staden erkennt relativ schnell, die haben gar keine Hundeköpfe. Er erkennt auch, dass sie nicht die Art Menschenfresser sind, als sie immer dargestellt werden. Und er erkennt auch, dass die Tupinambás nicht wahnsinnig gut auf die Portugiesen zu sprechen sind, weil die Portugiesen gemeinsam mit den Spaniern diesen Stamm schon seit Jahren in grausame und unnötige Auseinandersetzungen verwickelt haben. Er wird jetzt also gefangen genommen von diesem Stamm, wird in deren Dorf gebracht, das in einer Gegend liegt, die in der Nähe des heutigen Sao Paulo ist. Mhm. Und laut seinen Erzählungen ist es geplant, dass er bei einer der nächsten großen Feierlichkeiten dieses Stammes aufgegessen wird. Ja, weil Kannibalen sind sie trotzdem, obwohl sie keine Hundeköpfe haben. Mhm. Laut seiner eigenen Erzählung ist es aber so, dass er diesem Schicksal entgehen kann, und zwar aufgrund mehrerer Dinge. Einerseits ist es so, dass er ganz anders aussieht als die Portugiesen. Also die Tupinambás haben einen wahnsinnigen Hass auf die Portugiesen, aber nachdem er anders aussieht, verschonen sie ihn erst einmal. Dann ist es auch so, dass er sich nützlich machen kann, und zwar als Übersetzer zwischen den Tupinambás und anderen Europäern. Und was er auch macht, ist, er sagt einen Angriff auf das Dorf voraus. Und schließlich, irgendwann tritt eine Seuche auf. Und mehrere Mitglieder dieses Stammes werden krank, unter anderem auch der Häuptling. Und er kann sie von dieser Seuche heilen, laut ihm, weil er für sie betet. Also mit der Kraft des Christentums kann er sie von dieser Seuche befreien. Während dieser Zeit, während er dort ist und all diese Dinge passieren, versuchen die Portugiesen, ihn freizukaufen. Also Lösegeld zu zahlen, aber der Stamm, der lässt ihn nicht gehen. Und schließlich gelingt ihm dann aber selber die Flucht, und zwar auf einem französischen Schiff. Und am 22. Februar 1555 landet er dann wieder in Europa, in der Normandie. Und von dort aus geht er dann wieder schnurstracks zurück in seine Heimatstadt, Homberg in Hessen.
Das war die Geschichte?
18 Minuten. Geht schon. Das ist nur die halbe Geschichte.
Ja.
Denn es ist so, Hans Staden kehrt zurück nach Hessen, und er beginnt, seine Erlebnisse aufzuschreiben, und findet schließlich auch einen Verleger, der das Ganze rausbringt. Naheliegend, dass er einen Verleger findet, weil Geschichten von Völkern aus der neuen Welt sind damals noch recht rar. Hat es noch nicht so viele gegeben. Also für einen Verleger ist es ein gefundenes Fressen. Mit der Unterstützung eines gewissen Dr. Johann Triander aus Marburg veröffentlicht dann Staden im Jahr 1577 die wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschfresserleuten in der neuen Welt Amerika gelegen. Wie oft sind diese Bücher mit außergewöhnlich langen Titeln versehen?
Ja. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Noch so wirklich Titel, die auch aussagekräftig sind.
Ja, damit man sich was vorstellen kann drunter. Ja. Muss man nicht so herumblättern und irgendwie Klappentext lesen, sondern liest man Titel und dann weiß man schon, interessiert mich das oder nicht. In diesem Fall hat es die Leute sehr interessiert. Nicht nur aufgrund der Beschreibungen dieser Tupinambar, sondern auch aufgrund der Holzschnitte, die in dieser Publikation sind. In diesen Holzschnitten wird nämlich recht detailliert gezeigt, was laut Staden passiert ist, als er dort in Gefangenschaft war. Mhm. Ja, also es werden so Szenen gezeigt, wie Menschen, die gekocht werden oder Menschen, die gegrillt werden und aufgegessen und solche Dinge. Und das Buch ist sofort ein riesiger Erfolg. Also diese Geschichte eines etwas unglücklichen Europäers, der Schiffbruch erleidet, der dann gefangen genommen wird, allerlei Probleme hat, der es aber dann schafft, mit Geschick und Gottesfurcht das alles zu meistern. Und dir ist vielleicht eine Geschichte bekannt, eines Menschen, der auszieht und dann Schiffbruch erleidet und alle möglichen Abenteuer erlebt. Weißt du, von was ich spreche?
Von einer Folge, die du schon mal gemacht hast?
Na, also, fiktiv.
Ach so, also
nicht aus der Geschichte.
Ach so, ja. Robinson Crusoe natürlich.
Genau, Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Und das kommt aber erst 160 Jahre später. Mhm. Also er ist im Grund der hessische Robinson Crusoe. Wie vorhin schon erwähnt, der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund, dass dieses Ding dann auch wirklich so erfolgreich war, sind diese Holzschnitte. Die Holzschnitte sind nicht wahnsinnig kunstfertig. Also, und da ist jetzt nicht irgendwie ein Künstler gesessen, ein Hochbegabter, und hat diese Holzschnitte angefertigt. Sie sind relativ krude, aber es sind welche der frühesten Darstellungen von Interaktionen zwischen Europäern und indigenen Völkern der neuen Welt.
Ja.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind hier Mitte des 16. Jahrhunderts. Es ist noch nicht sehr lang, dass Kolumbus überhaupt nach Amerika gegangen ist, beziehungsweise der amerikanische Kontinent, ja, 1492 erst. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn es Berichte gegeben hat aus der neuen Welt, dann waren sie nicht illustriert. Wenn sie illustriert waren, dann waren es im Grunde Fantasie-Illustrationen. Also die Dinge, die die Leute gedacht haben, wie solche Völker ausschauen. Und so kommen dann zum Beispiel auch solche Vorstellungen zustande, dass es dort Völker gibt, die Hundeköpfe haben und Kinder mästen. Die Bilder, die in dieser Erzählung von Staden sind, die zeigen dieses Volk nicht als die Monster, wie sie in Europa gesehen worden sind. Also man sieht in diesen Holzschnitten, das sind Familien, ähnlich der Familien, die es in Europa gibt, die leben, die arbeiten, ziehen ihre Kinder groß. Interessant auch, sie haben eine Haartracht gehabt, also so eine Tonsur, ja, die man von den Mönchen kennt. Und die haben die Europäer von Staden vor allem an eben Mönche erinnert. Und deswegen haben sie auch so ein bisschen in diesen Darstellungen noch sympathischer gewirkt für die Europäer.
Obwohl sie trotzdem als Kannibalen dargestellt wurden.
Ja, das Ding ist, sie haben natürlich auch eine dunkle Seite gehabt.
Okay.
Ja. Also die dunkle Seite war, dass sie so grausam zu ihren Feinden waren, wie sie freundlich zu ihren Freunden waren. Also sie gegenüber ihren Freunden waren sie herzlich und großzügig und so weiter, aber ihre Feinde, ja, da gibt es zum Beispiel so Geschichten, dass sie portugiesische Gefangene bis zur Hüfte eingegraben haben im Boden und sie dann so mit Pfeilen beschossen haben, zur Belustigung in erster Linie. Dass sie auch Feinde andere Stämme dann fesseln und sie malträtieren, bis sie ihnen dann die Schädel einschlagen, um sie dann zu zerlegen und über dem sogenannten Bukan zu grillen. Also Bukan ist einfach so eine Art, wie soll ich sagen, Barbecue. Ja. Das Ganze, also vor allem, wenn man sich auch diese Holzschnitte anschaut, das Ganze wird zelebriert. Also es ist nicht so, dass man dann diese Feinde hat und die tötet man und zerlegt sie und isst dann am Dienstag Menschenfleisch zum Abend. Mhm. Also vor allem haben sie Dienstag auch nicht verwendet. Aber es ist zelebriert worden. Also es waren so Feierlichkeiten, deswegen zum Beispiel hätte Hans Staden ja auch im Zuge einer solcher Feierlichkeiten getötet werden sollen und aufgegessen werden. Und so wird es dann auch bei ihnen zelebriert. Da ist dann auch so, dass alte Männer liegen in Hängematten, während dieses Zeug so vor sich hinbrät. Die Kinder spielen Fußball mit abgeschnittenen Köpfen. Für die europäische Bevölkerung natürlich noch immer wahnsinnig barbarisch.
Aber es war Teil eines Rituals.
Es war Teil eines Rituals. Und jetzt kommen wir zu dem weiteren Aspekt dieser Geschichte, der das Ganze noch ein bisschen weiter trägt. Und zwar ist es so, dieses Buch ist veröffentlicht worden, diese Holzschnitte waren im Grunde die ersten, die wirklich so dieses Leben eines solchen Volks in der neuen Welt gezeigt haben. Und dann kommt ein neuer Verleger und bedient sich dieser Bildsprache. Der Verleger ist ein gewisser Theodor de Brie, eigentlich nicht nur Verleger, sondern selber auch Kupferstecher bzw. Holzschneider. Mhm. De Brie ist Protestant, eigentlich aus den südlichen Niederlanden, muss dann die südlichen Niederlande verlassen aufgrund der Inquisition, also aufgrund der Spanier, die ja die südlichen Niederlande beherrschen. Mhm. Ich habe jetzt die Zeitsprungnummer, aber wir haben mal über den Einfluss der Spanier in den Niederlanden gesprochen im Zuge einer sehr frühen Folge über Don Juan de Austria.
Ah, richtig, ja, über Kinder und Kegel ging es da.
Kind und Kegel, also das war, glaube ich, ganz früh, irgendwie 12, 13, sowas.
Warte, ich schaue mal schnell nach. Kegel, ja. Ich kann es ja sogar ganz genau sagen, Richard, das war Zeitsprung Folge 11 von Kindern und Kegeln.
Ah, von Kindern und Kegeln. Auf jeden Fall, ja. Dort haben wir auch schon gelernt, dass die Niederlande zu jener Zeit von Spanien verwaltet wurden, beziehungsweise besetzt waren. Also es waren quasi die spanischen Niederlande. Und er muss flüchten, weil er Protestant ist und Spanier eher sehr katholisch. Und er lässt sich dann in Frankfurt nieder. Und er sieht dieses Buch von Staden und er sieht die Bilder und erkennt auch schnell dieses kommerzielle Potenzial, das diese Bilder haben, aber auch das politische Potenzial, das sie haben. Und er beginnt dann im Jahr 1590 gemeinsam mit seinen zwei Söhnen ein Projekt, das einen langen lateinischen Namen hat, den ich hier jetzt nicht vorlesen werde. Auf jeden Fall ist es eine Sammlung schon publizierter Reiseberichte aus der neuen Welt. Allerdings versieht er jetzt diese Reiseberichte mit seinen eigenen Kupferstichen Und diese Kupferstiche basieren zu weiten Teilen auf den Holzschnitten aus Stadens Bericht. Mhm. Ja. Und bis zu seinem Tod im Jahr 1598 veröffentlicht er 8 Bände mit Reiseberichten. Und seine Söhne in den folgenden 35 Jahren veröffentlichen dann nochmal 22 weitere Bände. Und gemeinsam mit einem in Oxford ausgebildeten Autor, Schriftsteller namens Richard Hakluyt popularisierte Brie jetzt die Idee eines protestantischen Kolonialisierungsprojekts. Und zwar neben den Anstrengungen der Spanier und der Portugiesen. Und was dabei auch hilft, ist, dass zu der Zeit Verleger wie de Brie beginnen, von Holzschnitten wegzugehen zu Kupferstichen. Und ich weiß nicht, wie sehr dir der Unterschied zwischen Holzschnitten und Kupferstichen bekannt ist. Aber im Grund bedeutet es, dass du bei den Kupferstichen noch detaillierter sein kannst und, wie soll ich sagen, sie sprechender machen. Und das macht de Brie, er ist ein sehr guter Kupferstecher. Und die Kupferstiche, die in seinen Werken veröffentlicht werden, sind noch um einiges umfangreicher, genauer als jene, die im Werk von Hans Staden veröffentlicht worden sind, zeigen aber im Grund dieselben Dinge. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, de Brie hat mehrere Gründe, dass er das macht, aber im Grund er hat einen Hauptgrund. Ja. Er will in Europa Unterstützung finden für ein protestantisches Kolonialisierungsprojekt. Deswegen kooperiert er auch mit Hakluyt, der selber ein großer Verfechter der Kolonialisierungsanstrengungen der Europäer in der neuen Welt war. Und sein Grundgedanke, wenn es darum geht, wie man diese Unterstützung findet, ist, dass er zuerst einmal viele dieser Bücher verbreitet, wo diese Geschichten drinstehen und wo auch gezeigt wird, wie diese Menschen ausschauen. Ja, also er selber war ja nie in der neuen Welt, aber er verlässt sich dann bei dieser Darstellung auf das, was ihm im Werk von Staden gezeigt worden ist. Dadurch, dass er den Kupferstich zur Verfügung hat, kann er das Ganze noch detaillierter, noch ansehnlicher und auch noch kommerzieller machen. Und die eine Sache, die der große Unterschied ist zwischen seinen Kupferstichen und den Holzschnitten aus Stadens Werk, ist, dass er jetzt auch so klassische Elemente einbaut, also Elemente aus der Antike. Ja? Also Dinge, die sein Publikum in Europa gekannt haben. Das heißt, viele dieser Darstellungen, dieser Wilden in seinen Kupferstichen, sind so, dass die Wilden dastehen wie so in diesen Posen der griechischen Statuen. Also er sorgt im Grunde dafür, dass sich dieses Bild der hundeköpfigen Kannibalen als nimmer zeitgemäß herausstellt, dass den Leuten das klar wird, und versucht eher diesen Wilden diesen Status der edlen Wilden zu geben. Ja? Also the noble savage ist ja etwas, das du als Konzept wahrscheinlich kennst. Mhm. Außerdem ist es auch so, dass dadurch, dass er diese Motive aus der Antike nimmt, das eignet sich auch gut für so moralische Allegorien. Ja, also, dass man hier zeigen kann, wer hier der Gute ist und wer der Böse ist. Und da ist es auch so, dass das natürlich wieder direkt seinem Hauptgrund in die Hände spielt, dass er Protestanten in die neue Welt schicken will, die dort dann kolonisieren. Damit soll nämlich gezeigt werden, dass die Wilden zwar Wilde sind, schlussendlich sind sie aber dann doch menschlich und auch christianisierbar. Also wer dort rübergeht, hat es nicht einfach mit irgendwelchen Monstern zu tun, sondern die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn man rübergeht, dass man sie christianisieren kann, was für ihn ein Hauptanliegen war.
Ja.
Und hier ist es dann nämlich auch so, im Gegensatz zu all den früheren Erzählungen über Kannibalen, kann de Brie diesen Kannibalismus auch dann in einen entsprechenden kulturellen und gesellschaftlichen Kontext stellen. Also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, das ist im Grunde ein Ritual, geht es nicht einfach nur darum, dass man satt wird. Zum Beispiel ist es so, dass frühere Darstellungen von Kannibalen, also wenn du da Holzschnitte gehabt hast, da werden diese Kannibalen so dargestellt, dass sie quasi an einer Schlachtbank stehen, wie man sie ja aus Europa gekannt hat, und dann einfach relativ fachmännisch die Körper der Menschen so auseinandernehmen, was sie natürlich nicht gemacht haben. In der Darstellung von de Brie ist es eindeutiger, da ist das Fleisch jetzt nicht irgendwie fachmännisch ausgelöst oder so, sondern es sind einfach Stücke der Menschen, die über diesem relativ primitiven Bukan, diesem Barbecue, gegrillt werden. Mhm. Was diese Darstellung dieses Volks, der Tupinambá, bringt, ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung in Europa diese fremden Völker jetzt nicht einfach nur als diese Wilden angesehen werden, sondern man sieht auch, das sind Menschen mit einer eigenen Gesellschaft, Menschen mit eigenen Ritualen, eigene Lebenswelten. Natürlich sind sie noch immer den Europäern untergeordnet, ja, also in der Gedankenwelt der Europäer. Aber zumindest ist es so, dass von ihnen jetzt nicht mehr dieser Horror ausgeht, also man sie nur als die hundeköpfigen Wilden gekannt hat, sondern jetzt ist es so, dass auch ein gewisses Interesse daran besteht, und das ist genau das, was Dupri eigentlich will. Er will, dass Interesse besteht und dass Leute dann in die neue Welt gehen, um mehr über sie zu erfahren. Um das Ganze von einer anderen Seite dann auch noch zu unterstützen, veröffentlichen die Söhne von Dupri im Jahr 1599 einen weiteren Band, der sich in erster Linie mit den Grausamkeiten der Spanier auseinandersetzen, ja, in der neuen Welt. Also hier gibt es dann auch Kupferstiche von Verbrennungen und Zerstückelungen und Folter aller Art, nur eben, dass diese Grausamkeiten von den Europäern, also von den Spaniern gemacht werden und nicht von den Eingeborenen. Mhm. Das Werk, das sie rausbringen, gilt übrigens als höchstwahrscheinlicher Ursprung der sogenannten Leyenda Negra, quasi die schwarze Legende. Das eine Strömung war im 16. Jahrhundert, wo die Spanier und auch der, wie soll ich sagen, mit ihnen assoziierte Katholizismus in Europa schlecht gemacht worden sind, ja, desavouiert, um ihre Position zu schwächen. Mhm. Und eben auch im Zusammenhang mit ihren Anstrengungen in der neuen Welt. Wir dürfen hier jetzt auch nicht vergessen, also Dupri hat hier zwar auf Basis dieser Bilder von Hans Staden eine gewisse Menschlichkeit reingebracht, ja, in die Darstellung dieser Kannibalen. Wir dürfen uns jetzt aber nicht einer Illusion hingeben, dass er das deshalb gemacht hat, weil er so viel für sie übrig gehabt hat, ja. Weil er so ein Humanist war. Er hat es in erster Linie deshalb gemacht, um die Grausamkeiten der Spanier, die sie ihnen angetan haben, nochmal herauszustreichen. Um zu zeigen, das sind eigentlich nicht Menschen wie du und ich, aber es sind Menschen und die Spanier tun ihnen das an und wir müssen jetzt unsere Protestanten rüberschicken, damit solche Dinge nicht passieren. Dass dieser Stamm in Brasilien den Europäern trotzdem unterlegen ist, dass sie trotzdem Barbaren sind, weil sie Menschen essen, daran besteht trotzdem kein Zweifel, auch wenn Dupri das anders darstellt, als es früher dargestellt worden ist.
Aber es ist so dargestellt worden, dass sie jetzt also quasi der aus europäischer Sicht der Modernisierung, also es war möglich, sie quasi der Modernisierung irgendwie zuzuführen.
Genau, und Modernisierung in dem Fall wird halt bedeuten, dass man sie christianisiert.
Genau, ja, ja. Also das ist natürlich alles so in Anführungszeichen.
Ja, ja. Also, 90% der Sachen hier in Anführungszeichen, also wenn ich von Wilden spreche, in Anführungszeichen, weil aus unserer Sicht sind es natürlich Wilde gewesen. Sie waren nicht wild, für sie waren die Spanier die Wilden und die Fanatiker.
Ja.
Die große protestantische Kolonialisierungswelle, wie Dupri sie sich erhofft hat, die kommt natürlich so nicht.
Mhm.
Also es kommen dann Protestanten nach quasi zum amerikanischen Kontinent, aber später und aus anderen Gründen. Und vor allem sind es die schon aus Europa flüchten haben müssen, weil sie zu extrem für die Leute in Europa waren. Also es bedeutet auch was. Auf jeden Fall dieser Grundgedanke von Dupri, der tritt nie ein. Hans Staden selber, wir haben jetzt am Anfang über Hans Staden gesprochen und dann wenig über ihn. Es ist so, es gibt dann auch wenig über ihn zu sagen in weiterer Folge. Also sein Lebensweg verläuft sich so ein bisschen. Er hat nach der Veröffentlichung seiner Geschichten, lernt er dann das Salpetersieden. Und du so, aha, Salpeter, das kommt mir bekannt vor.
Ja, das kommt mir aus einem Zeitsprung bekannt vor.
Ja, ich habe es rausgesucht. Es ist Zeitsprung 157.
Ah, sehr, ja, schön.
Wenn wir über Salpeter wissen will. Auf jeden Fall, wir wissen nicht viel mehr über ihn. Wir wissen nicht einmal genau, wann er gestorben ist. Allerdings, in Brasilien ist Hans Staden sehr bekannt. Also es gibt in Sao Paulo das Institut Martius Staden, benannt einerseits nach Staden und andererseits nach Karl Friedrich Philipp von Martius, deutschen Naturforscher und Ethnographen. Und dieses Institut widmet sich der Erforschung der Geschichte der deutschen Einwanderung in Brasilien. Und anscheinend ist es so, dass in Brasilien jeder Hans Staden kennt. Er ist in den Schulbüchern, es gibt ein eigenes Comic. Und das wurde mir so erklärt von Simon. Und Simon ist einer der beiden Hinweisgeber. Es ist nämlich so, dass mir diese Geschichte von Hans Staden schon zweimal zugetragen wurde. Einmal von Simon und einmal von Tim.
Sehr schön. Ja, danke für die Hinweise.
Ja, das war jetzt also meine Geschichte über einen Landsknecht, der für die Spanier nach Brasilien auszieht, von Kannibalen gefangen genommen wird, dadurch in die Lage kommt, dass er einen der ersten illustrierten Berichte aus der neuen Welt verfassen kann. Illustrationen, die dann in weiterer Folge verfeinert worden sind, verändert und weiterverbreitet und damit dann auch das Bild des edlen Wilden in Europa mitbegründet haben und gleichzeitig dabei geholfen haben, antispanische und antikatholische Strömungen im Europa des 16. Jahrhunderts zu befeuern.
Sehr schön, Richard. Ich habe vorher noch.
War das der ausgiebigste Zusammenfassungssatz, den du jemals von mir gehört hast?
Ja, ich war tatsächlich jetzt ein bisschen perplex, muss ich sagen. Aber du hast die Folge nochmal sehr schön zusammengefasst.
Ich danke dir.
Ich finde es auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe vorher noch nie von Hans Staden gehört. Aber es ist immer wieder faszinierend, finde ich, wenn man sich klar macht, wie viel oder wie wenig Informationen man eigentlich hatte damals über diese, man konnte ja nicht schnell kommunizieren auch über die Distanz. Und ich meine, letztendlich, was er dann auch niederschreibt und was er dann auch publiziert, ist ja dann auch aus der Erinnerung von vor ein paar Monaten, vielleicht sogar Jahren.
Ja, und ist halt auch nur eine Person, ja.
Ja.
Also streng genommen wissen wir ja überhaupt nicht, ob irgendwas stimmt davon. Ja, ich meine, dass es dieses Volk gegeben hat und dass er dort war, das ist ziemlich belegt. Durch die Portugiesen auch, die natürlich versucht haben, ihn auch mit Lösegeld und so weiter wieder freizukriegen. Aber was jetzt so diese spezifischen Dinge angeht, da kennen wir ja auch nur die Dinge, die er aufgeschrieben hat. Aber es ist natürlich naheliegender, dass diese Dinge stimmen, als die vorhin quasi diesen Bilden zugedichtet worden sind.
Ja.
Weil Hundeköpfe schwierig.
Naja, aber das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt. Also, dass man zunächst mal versucht hat, diese Menschen so darzustellen, als wären sie quasi Monster und gar nicht Teil so der menschlichen Zivilisation.
Ja.
Sondern dass man sie
oder
erstmal,
der menschlichen Rasse auch.
Genau. Ja. Ja.
Muss ja nicht einmal Zivilisation sein oder menschlichen Spezies.
Dass man sie erstmal außerhalb darstellt, weil das macht natürlich auch für die Rechtfertigung der Kolonisatoren, das ist viel einfacher, wenn man die quasi nicht zu Menschen macht, weil dann kann man sie einfach viel, viel besser verjagen.
Ja, genau. Und dann, was die Brie dann halt gemacht hat, ist, dass er das Bild dann nochmal abgeändert hat dahingehend, dass sie zwar noch immer nicht gleichwertig sind wie die Europäer, aber jetzt sind sie so, dass man sich vorstellen kann, dass man sie christianisieren kann und sie, wenn man sie dann in europäische Kleider kleidet, vielleicht sogar verwechseln könnte mit Europäern.
Du hast ja schon mal eine Folge gemacht über Indigene, die dann nach London gekommen sind, kann es sein?
Richtig, ist vorkommen in der Folge Wer hat Angst vor den Mohawks?
Ah, Mohawks waren es, genau.
Genau, das waren eben die Mohawks und ja.
Das erinnert mich nämlich auch daran, weil da bei der Geschichte ist es ja so, dass man tatsächlich mit denen auch verhandelt, also dass man die dann ja in dem Moment auch nicht als gleichwertige Partner bezeichnet, aber dann trotzdem schon quasi so mit mehr in Kontakt kommt.
Ja, also ein bisschen mehr. Die Art und Weise, wie sie betrachtet worden sind, war schon so ein bisschen ehrfurchtsvoll.
Mhm.
Ja? Also weil es hat ja auch geheißen, dass diese Mohawks, die nach London gekommen sind, dass das alles Häuptlinge waren, das in Wirklichkeit gar nicht gestimmt hat, was aber natürlich dem ganzen Prozedere keinen Abbruch getan hat. Ja? So als sie ankommen sind in England, da sind sie empfangen worden, als wären sie Häuptlinge und sind schon, wie man eben Vertreter einer anderen, wie soll ich sagen, befreundeten Zivilisation empfangen worden.
Sag mal, gibt es die Tupinambas noch oder sind die heute nicht mehr existent?
Die Tupinambas gibt es nicht mehr, allerdings existiert ihre Sprache noch.
Ah.
Also in abgewandelter Form, aber sie selber gibt's nicht mehr.
Aber ich finde, an der Geschichte kann man super erkennen, dass man auch, wie sehr so die Vorstellung, die man hat von bestimmten Personengruppen, von bestimmten Zeiten einfach ganz stark geprägt ist von so Klischees. Yeah. Und man sich einfach immer wieder fragen muss, wo kommen diese Klischees her, wie sind die entstanden und wie haben sie sich dann verbreitet?
Oh ja, ja. Und viele Dinge verbreiten sich einfach natürlich so, weil sie ungefragt einfach weiter verbreitet werden, ja. Ohne dass jemand dann oder unhinterfragt einfach weiter verbreitet werden.
Und oft ist es nur eine Quelle. Also eine Quelle, die bestimmtes Klischee aufbringt und das verbreitet sich dann so, dass alle das Gefühl haben, das ist so.
Ja, ist wie im Internet.
Genau, ja, deshalb meine ich ja, das ist wirklich auch sowas, was auf die Gegenwart auch super zutrifft. Das ist genauso bei uns.
Ja, ist recht universell und wenn es jemanden gibt, der sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, dann kann es sein, dass sowas einfach weiter tradiert wird.
Ja.
Bis jemand dann halt auch wirklich Augenzeuge oder sonst wie und sieht, okay, das stimmt einfach so nicht. Und dann ist es wahrscheinlich auch oft schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht so ist.
Ja.
Weil sie haben es ja seit Jahrzehnten so gehört.
Genau, ja.
Aber ja, das soll, diese Geschichte soll uns eine Lehre sein, immer alles zu hinterfragen.
Sehr schön. Und wir haben gelernt, was Landsknechte sind.
Ja.
Sehr schön.
Landsknechte. Vielleicht mache ich nochmal eine eigene Folge über Landsknechte. Ist ganz spannend eigentlich.
Ja.
Es hat ja auch diese Landsknechte gegeben, die dann in diesen bunten Klamotten so rumgegangen sind. Kennst du diese Bilder? Die so ausschauen wie so Clownshosen.
Nee.
Und die Clownshosen sind, glaube ich, angelehnt an die Landsknechte.
Ah, interessant. Also ja, dann würde ich sagen, hebt da die Facts auf für die Folge über die Landsknechte.
Fun Facts. Ja gut. Daniel, was meinst du?
Ja.
Kann man sagen, es ist eine fertige Folge?
Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf und den Sack zu.
Sehr gut. Machen wir den Sack zu und machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer uns Feedback geben will, muss nicht zwingend zu Hasengate sein. Kann auch zu anderen Dingen sein. Kann das entweder per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm, kann das auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann es auf Twitter machen. Da sind wir mit dem Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. @Stormgrass, @Messner. Auf Facebook findet man uns auch. Und wer uns folgen will, kann das auf Spotify machen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., unsere Sichtbarkeit erhöhen, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel auf panoptikum.io.
Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. So kleine Spenden halten dieses Programm am Leben. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Volz, am Bernhard, am Malte, Florian, Cyril, Andreas, Robert, Dominik, Georg, Henrik, Mike, David, Manuel, Markus, Marc, Anke, Kevin, Jonathan, Caroline, Markus, Thees, Robin, Thomas, Andreas, Lena, Johannes und Julia, Thomas, Jan, Robert, Jan, Martin, Hartmut, Bernhard und Philipp. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, oder?
Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Also, wie man spricht, ist eigentlich falsch, weil wenn man Staden sagt, müssen wir ihn eigentlich STH schreiben, oder? Das sind auch die Tücken der Sprache. Egal.